Noch sägen und bohren sie, die Handwerker im Freisinger Diözesanmuseum. Wenn demnächst aber die Bayerische Landesausstellung ihre Tore öffnet, ist auf dem Domberg der Bär los. Beziehungsweise das, was von ihm übrig ist, nämlich eine sogenannte Dermoplastik. Diese gegerbte Haut samt Fell hat einst dem berühmten Problembären Bruno gehört, der im Sommer 2006 durch die bayerische Berg- und Medienwelt geisterte, bevor er am Spitzingsee einem Jäger vor die Flinte lief.
Er schaut ein wenig traurig drein, unser Museumsbär. Vielleicht, weil er nur eine Nebenrolle spielt in der Ausstellung Tassilo, Corbinian und der Bär. Die eigentliche Sensation dieser Frühmittelalterschau, die steht nämlich weiter hinten und sie hat sogar einen eigenen Raum. Doch dazu später mehr.
Vielleicht denkt unser Bruno ja auch nur wehmütig an seinen Raubtierkollegen, der vor 1300 Jahren mehr Glück hatte. Mitten in der Wildnis traf damals jener Bär auf den heiligen Corbinian. Zur Strafe dafür, dass er dem frommen Mann ein Pferd gerissen hatte, wurde er kurzerhand domestiziert. Der heilige Corbinian schnallte ihm einen Sattel auf den Rücken und ließ ihn das Gepäck tragen, bis nach Rom hinunter, wo der Bär schließlich freigelassen wurde.
So jedenfalls erzählt es der Freisinger Bischof und Schriftsteller Arbio um das Jahr 770 in seiner Vita Corbiniani. Die Anekdote von der wundersamen Raubtierzähmung, die mag symbolisch zu verstehen sein, quasi als heilsgeschichtliche Wahrheit. Ansonsten aber liefert Arbio durchaus wertvolle historische Informationen zur frühen bayerischen Geschichte.
Sein Held, der heilige Corbinian, war der Sohn einer vornehmen Familie aus Arpajon bei Paris. Eigentlich wollte er als Eremit ein kontemplatives Leben führen, aber bald hatte sich herumgesprochen, dass Corbinian eine charismatische Ausstrahlung hat, und prompt war es vorbei mit dem Meditieren. Corbinian floh und pilgerte nach Rom, wurde vom Papst zum Bischof geweiht und in die weite Welt hinausgeschickt. Jenseits der Alpen sollte er den rechten Glauben verkünden, den römisch-katholischen.
Und so landete Corbinian im Jahr 724 auf dem Freisinger Domberg, im Palast vom Bayernherzog Grimoald. Von hier oben aus sollte der Bischof das Land missionieren, obwohl Bayern schon längst nicht mehr heidnisch war. Nicht zu übersehen waren sie die beiden christlichen Kirchen in und an der Herzogsburg. Und trotzdem war Corbinian gekommen, um die richtige Lehre zu verbreiten. Denn ein bisserl katholischer Feinschliff konnte offenbar auch den bayerischen Herzögen aus der Familie der Agilolfinger nicht schaden.
1300 Jahre ist Corbinians Ankunft her. Im Erzbistum München und Freising wird das natürlich gebührend gefeiert. Obwohl streng kirchenrechtlich genommen das Bistum erst 739 entstanden ist, in päpstlichem Auftrag errichtet vom Angelsachsen Bonifatius. Als Apostel der Deutschen war Bonifatius der berühmteste Missionar und ein kirchenpolitischer Superstar. In Bayern aber hat man immer schon lieber den heiligen Corbinian als spirituellen Gründervater verehrt.
Und natürlich auch die anderen bayerischen Apostel, Erhard und Emmeram in Regensburg und Rupert in Salzburg. Als Wandermönche sind sie aus dem fränkisch-gallischen Westen gekommen, sagt Professor Christoph Paulus, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der bayerischen Geschichte.
Wir haben um 700 einen ganz massiven Wandel, eine neuere Missionarsgeneration, Leute, die auch stärker auf die römisch-katholische Kirche setzen, die einen Großteil ihrer Autorität natürlich auch aus dem Bezug nach Rom ziehen. Und auf diese Leute setzen natürlich auch die Agilolfinger Herzöge.
Diese Bayernherzöge können ihre eigene Macht festigen, indem sie Bistümer gründen. Denn wo kirchliche Strukturen vorhanden sind, lässt sich das Land leichter erschließen und systematisch durchdringen. Geistliche und weltliche Herrschaft gehen also Hand in Hand.
Besonders in Bayern. Was um das Jahr 700 mit dem Agilolfinger Herzog Theodor II. Beginnt, wird 8 Jahrzehnte später einen Höhepunkt erreichen. Mit Tassilo III., jenem letzten Bayernherzog, der inmitten des Frankenreichs wie ein König herrscht. Der Aufstieg dieser selbstbewussten Bayern ist damals eng verbunden mit der Kirche in Rom, sagt der Historiker Christoph Paulus.
Rom kam er wieder vor allen Dingen übers Papsttum auch. Man orientierte sich ja spätestens seit einem Bonifaz an Papsttum und Rom, der Papsthof, die Kurie, blieb ein Orientierungspunkt bayerischer Geschichte über Jahrhunderte hinweg.
Es war eine Art Rückbesinnung, denn das römische Erbe war im frühmittelalterlichen Bayern nie ganz verschwunden. Die Römer hatten diese Gegend sehr stark geprägt, zumindest südlich des Limes, der durchlässigen Außengrenze des Römischen Reichs, die entlang der Donau verlief. Zu Römerzeiten war das Land hier wohl organisiert, mit ausgebauten Wegenetzen, Zivilsiedlungen und sogenannten Villae Rusticae, also landwirtschaftlichen Betrieben.
Lange Zeit herrschte unter Historikern die Vorstellung, dass mit dem administrativen Ende des Weströmischen Reiches im Jahr 476 diese Welt völlig zusammengebrochen war. Eine Vorstellung, die heute überholt ist. Längst sprechen die Wissenschaftler von einer Transformation der römischen Welt und nicht mehr von einem katastrophalen Untergang. Denn das römische Erbe hat stark weitergewirkt, sagt Christoph Paulus, materiell wie immateriell.
Wenn ich nur an die Römerstraßen denke, die noch jahrhundertelang das infrastrukturelle Rückgrat Bayerns gebildet haben, oder ein anderes Beispiel, Regensburg. Regensburg wurde ja auch deswegen die Metropolis Bayerns im frühen Mittelalter, weil es die einzige wirklich auch stark befestigte Stadt war. Und diese Befestigung geht auf das römische Erbe zurück, weil es ja ein Militärlager gewesen ist.
Die Vorstellung, dass ethnisch geschlossene germanische Völker einst durch Europa gewandert seien, um erst das Römische Reich zu zerlegen und anschließend germanische Reiche zu gründen, diese Vorstellung ist heute überwunden. Sie gehört zu den Altlasten einer nationalistischen Geschichtsschreibung, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet war.
Auch die Sicht auf die frühe Geschichte der Bayern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Ältere Theorien, wonach die Bajuwaren als Stamm geschlossen in ein leeres Land eingewandert seien, die gelten heute als widerlegt, sagt die promovierte Historikerin und Frühmittelalter-Expertin Irmtraut Heidmeier.
Das Land war nie leer und die Archäologie findet jetzt immer mehr auch Gräber des 5. Jahrhunderts. Zu Gräbern müssen Siedlungen gehören, auch wenn man die jetzt noch nicht so gut erfassen kann. Aber trotzdem, es waren immer Leute da. Dann sind mehr neue dazugekommen und das ganz stark nach der Mitte des 6. Jahrhunderts.
Namentlich taucht diese Bevölkerung der Bajuwarii erstmals um 550 herum auf. Der griechisch-gotische Schriftsteller Jordanes erwähnt diese Bajuwaren als östliche Nachbarn der Sueben, also der Alemannen.
Es ist aber eben der Blick von außen, wie sich die sogenannten Bajuwarii selbst verstanden haben, wissen wir eigentlich nicht. Es sind die Leute gewesen, die unter dem bayerischen Herzog gelebt haben.
Der erste namentlich bekannte Bajuwarenherzog ist Garibald I. Ob auch er schon aus der vornehmen Familie der Agilolfinger stammte, ist nicht belegt. Jedenfalls werden diese Agilolfinger im 6. Jahrhundert von den fränkischen Merowingerkönigen als Amtsherzöge in Bayern eingesetzt. Dieses Bayern reicht damals vom Lech bis zur Donau hinunter ins heutige Oberösterreich und ins Salzburger Land. Zur Verteidigung des strategisch wichtigen Voralpen- und Donauraums brauchte man viele Menschen und neue Siedlungen.
Die archäologischen Befunde zeigen, dass die Bevölkerungszunahme seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts ganz massiv gewesen ist. Sie kann nur durch Zuwanderung erfolgt sein. Zu den bereits ansässigen Romanen kamen jetzt also viele neue Siedler hinzu.
Erstaunlich dabei ist, dass diese Neubesiedlung völlig planmäßig vonstatten ging, sagt Irmtraut Heidmeier. Der Landesausbau folgte einem strategischen Konzept und war richtiggehend organisiert.
Das muss der Herzog mit einem Stab von Leuten gewesen sein, die das Land so gut gekannt haben, dass sie es eben sinnvoll organisieren haben können. Und man muss sich das immer vorstellen, ohne Auto, ohne Flieger. Die haben das Land nur zu Pferd kennengelernt und das aber so großräumig, dass man das richtig sinnvoll erschlossen hat.
Die Neubayern kamen wohl aus allen Himmelsrichtungen. Unter ihnen waren Skiren, Alemannen und Thüringer, aber auch Menschen vom Balkan. Mit der Neubesiedlung sind dann plötzlich auch die alten römisch-lateinischen Namen systematisch ersetzt worden.
Es ist ja ganz ein wichtiges Indiz für diesen Neuzugriff, dass wir eben plötzlich jetzt im sprachlichen Sinn deutsche Namen haben. Und zwar sicherlich am Anfang nicht bloß Namen auf Ing, weil das ist so eine alte These, dass das die ältesten sind. Dem ist nicht zu widersprechen, aber gleichzeitig hat es auch schon Namen auf Heim und Dorf und so gegeben. Also da hat es viel mehr Parallelität gegeben, weil das eben unterschiedliche Siedlungsarten mit unterschiedlichen Funktionen bezeichnet.
Aber woran haben diese Bajuwaren geglaubt? Die Oberschicht, also die Agilolfinger Herzöge, die stammten von den Franken ab und waren wie diese schon seit dem 6. Jahrhundert katholische Christen, sagt der Historiker Paulus. Und der Rest der Bevölkerung?
Es gibt auch in der Breite des Landes unzählige Zeugnisse dafür, dass das Christentum schon tiefe Wurzeln in Bayern geschlagen hat. Wenn ich da 4. Jahrhundert an die berühmte Augsburger Adam- und Eva-Glasschale etwa denke. Und da sehen wir ein ganz wunderbares Exponat, nämlich die Fischfibel aus dem Gäubodenmuseum in Straubing. Der Fisch ist ein klassisches christliches Symbol.
Schon 200 Jahre vor Korbinians Ankunft ist Bayern also weitgehend christlich. Aber es war wohl eine recht grobe, einfache Form von Christentum, zumindest in der breiten Bevölkerung. Die vielen Neubayern hatten ihre alten heidnischen Vorstellungen nie ganz aufgegeben, meint Christoph Paulus, selbst wenn sie längst getauft waren.
Dass es, sagen wir, unter dieser grundsätzlich christlichen Schicht auch noch, ich sage mal in Anführungszeichen, heidnische oder abergläubische Praktiken gegeben hat, dass man sich versuchte, mit Amuletten oder irgendwelchen Dachszähnen und Marderknochen apotropäisch vom Bösen zu schützen, das ist was anderes. Ich glaube, das ist so eine anthropologische Grundkonstituente der Geschichte, dass man gerade in Notsituationen oder wenn es wirklich existenziell wird, dass man sozusagen auf alles zurückgreift, auf was man zurückgreifen kann, so nach dem Motto, schaden kann es ja nicht.
In der Freisinger Landesausstellung ist unweit der christlichen Fischfibel auch noch eine weitere Gewandschließe zu sehen, aus dem frühen 7. Jahrhundert. Die Rückseite dieser Bügelfibel ziert eine Runeninschrift, die die germanischen Götter Wotan und Dona erwähnt. Ob es eine Form der Verehrung ist? Oder doch eine Verfluchung, um sich vom Heidenglauben zu distanzieren?
Lange Zeit hat man ja gesagt, ja, Runenritzungen, das muss unbedingt heidnisch sein. Heute sieht das die archäologische Forschung schon etwas anders. Es könnte durchaus sein, dass die Trägerin, der Träger, christlich gewesen ist und sich eben ganz bewusst diese alten Formen als Schmuck genommen hat, um eben an die Vorfahren etwa zu erinnern, um sich und ihre Familien also eine Art Traditionskette zu stellen.
Die meisten Menschen, die in diesem bayerischen Herzogtum lebten, waren also irgendwie christlich. Aber keineswegs alle waren Katholiken, betont Irmtraut Heidmeier. Neuere historische Forschungen weisen darauf hin, dass wir es im 7. Jahrhundert mit einer Multikonfessionalität zu tun haben.
Es hat Arianer gegeben, vermutlich hat auch der Dreikapitelstreit, der letztlich im 6. und 7. Jahrhundert vor allem ein oberitalienisches Problem war, durchaus bis nach Bayern da seine Spuren hinterlassen. Vor allem im östlichen, ehemals norischen Bayern ist es anzunehmen, aufgrund der engen Verbindung mit den Langobarden.
Dieser sogenannte Dreikapitelstreit war eine innerkirchliche Auseinandersetzung, bei der es um unterschiedliche Auffassungen von der Natur Jesu Christi ging. Eine theologische Streitfrage also, die allerdings handfeste politische Dimensionen annahm. Südlich der Alpen, in Venetien und Istrien, führte sie sogar zu einer 150 Jahre dauernden Glaubensspaltung. zum Schisma von Aquileia.
Viele Bischöfe in Nord- und Mittelitalien hatten sich von Rom ab und den arianischen Langobarden zugewandt. Für den Papst galten diese Arianer als Irrgläubige und Ketzer.
Die Katholiken gehen davon aus, dass Christus mit Gott wesensgleich ist. Die Arianer haben eben das nicht geglaubt und sind nur von einer Wesensähnlichkeit ausgegangen. Und die meisten der sogenannten germanischen Völker, also Goten, Langobarden, hingen dem arianischen Glauben an.
Enge historische Verbindungen führten wohl dazu, dass sich Bayern in diesem Streit der langobardischen Fraktion anschloss. Man unterstand also im 7. Jahrhundert nicht Rom, sondern der Kirche von Aquileia.
Erst die Versöhnungssynode im norditalienischen Pavia in den 690er Jahren legt den großen Religionsstreit bei. Und erst danach ist auch der Weg frei für eine konfessionelle Einigung Bayerns. Im Jahr 696, so eine These aus jüngerer Zeit, hat Bayernherzog Theodor in der Pfalzkapelle zu Altötting seinem arianischen Irrglauben abgeschworen, um sich mit seinen Gefährten katholisch taufen zu lassen.
Mit der Taufe Herzog Theodors beginnt eine neue Epoche. Dank der Hinwendung nach Rom kann nun auch der Aufbau einer katholischen Kirchenorganisation in Bayern einsetzen. Noch im Jahr 716, kurz vor seinem Tod, nimmt Bayernherzog Theodor die Strapazen einer Romreise auf sich. Er will in Bayern Bistümer gründen und holt sich dafür beim Papst die Erlaubnis. Für die Agilolfinger, sagt der Historiker Christoph Paulus, hat das erhebliche politische Vorteile.
Wenn ich für meine Herrschaft diese religiöse Legitimation habe und behaupten kann, dass ich auf der Seite des Papstes stehe, dann ist das schon eine Machtsteigerung. Und da hat es natürlich schon einen immensen Vorteil, wenn ich auf Strukturen zurückgreifen kann, die sich mit meinen überschreiten und wenn ich die Legitimation der Kirche habe.
Herzog Theodor regiert bis zu seinem Tod 717 wie ein unabhängiger Fürst. Er teilt sein Herzogtum unter den vier Söhnen auf, ohne die eigentlich übergeordneten Frankenkönige um Erlaubnis zu fragen. Die Residenzen der Teilherzogtümer liegen mit Ausnahme von Freising allesamt in ehemals römischen Orten. Salzburg, Passau und Regensburg. Sie werden auch die zentralen Orte für die neuen kirchlichen Strukturen, die mehr als ein Jahrtausend wirksam bleiben und zum großen Teil noch heute prägend sind.
Theodors Bistumsplan wird erst 739 unter Herzog Odilo endgültig in die Tat umgesetzt. Zur treibenden Kraft und zum Vollender wird dabei der große Kirchenpolitiker und Organisator Bonifatius. Zwei Jahre später gründet dieser Apostel der Deutschen übrigens auch nördlich der Donau Bischofssitze, nämlich in Würzburg und in Eichstätt.
Das Genie von Bonifatius bezüglich Bayern lag, glaube ich, darin, dass er es geschafft hat, Entwicklungen, die vor ihm angelegt waren, zu einem Abschluss zu bringen und mit seinem Namen, mit seinem Etikett zu versehen. Die Bistumsgründung 739. Und er war natürlich auch ein Mann, der ganz bewusst einiges für sein Nachleben getan hat. Von ihm haben wir Briefe und ich denke schon, dass Bonifatius diese geschrieben hat, um eben seine Memoria auch in einem bestimmten Sinn über seinen Tod hinaus zu lenken.
Bayern ist im 8. Jahrhundert ein wohlhabendes Land. Überreich an Wäldern, fruchtbar an Wein, gesegnet mit Wild, Fischen und Bodenschätzen.
Erschlossen und ausgebaut wird dieses reiche Land nicht zuletzt durch die Gründung zahlreicher Klöster. Sie entstehen an strategisch bedeutsamen Orten, meist in der Nähe von Römerstraßen und vor Alpeneingängen. Schon zu Herzog Odilos Regierungszeit von 736 bis 748 entstehen stattliche Klöster wie Karmünster, Niederaltaich und Mondsee. Und seine militärischen Erfolge gegen Karantanen und Awaren machen diesen vorletzten Agilolfinger zum eigentlichen Schöpfer des frühmittelalterlichen Bayern. Für den Historiker Paulus war Odilo eine entscheidende Gestalt der frühen bayerischen Geschichte. Und das nicht nur, weil er der Vater von Tassilo dem Dritten war.
In der Odilo-Zeit wurde vieles zugrunde gelegt, worauf Tassilo dann aufbauen konnte. Klosterlandschaft etwa. Aber es wurden natürlich auch einige Probleme sichtbar, die dann später Tassilo, man könnte es bayerisch sagen, das Knack gebrochen haben. Konfliktfelder wie zum Beispiel zu den Awaren hin. Oder natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Frankenkönigen und so weiter. Das zeichnete er sicher bereits in der Regierungszeit Odilos bis 748 ab.
Als Odilo stirbt, ist Tassilo III. Gerade mal 7 Jahre alt. Seine Mutter, die Karolingerin Hiltrud, und sein Onkel Pippin führen zunächst die Regierungsgeschäfte. Von seinem 16. Lebensjahr an aber wird Tassilo allein als Herzog regieren. Mehr als 3 Jahrzehnte lang herrscht er, zunehmend selbstbewusst, nach innen wie nach außen. Fast wie ein König.
Tassilo erlässt Gesetze. Er sitzt in Versammlungen der Bayerischen Kirche vor und baut seit 767 in Salzburg den Virgildom. Der übertrifft in seinen Ausmaßen das fränkische Heiligtum Saint-Denis bei Paris. Der Agilolfinger Tassilo sieht sich also den karolingischen Franken gegenüber ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen.
Auch zahlreiche Klostergründungen werden dem Bayernherzog Tassilo zugeschrieben. Innichen und Frauenchiemsee zum Beispiel oder, besonders reich ausgestattet, das im Jahr 777 gegründete Kloster Kremsmünster im heutigen Oberösterreich. Dessen Schatzkammer hütet ein Kunstwerk, das nur ganz selten herausgegeben wird und das jetzt als Höhepunkt der Bayerischen Landesausstellung in Freising in einem eigenen Raum zu sehen ist.
Zweifellos eines der Großwerke des 8. Jahrhunderts, wenn nicht überhaupt das schönste Stück aus dem 8. Jahrhundert, was mit den Agilolfingern, mit Bayern verbunden ist und worauf wir unglaublich stolz sind, dieses nach 1000 Jahren wieder in Bayern zeigen zu dürfen.
Es ist der berühmte Tassilo-Kelch, der neuerdings Tassilo-Liutpirk-Kelch heißt. Und das zu Recht, denn das wertvolle liturgische Gerät wurde nicht allein vom königsgleich herrschenden Bayernherzog Tassilo gestiftet, sondern auch von seiner Gemahlin Liutpirk, die ihrerseits von königlicher Herkunft war.
Liutpirk, die langobardische Königstochter und Gemahlin von Tassilo, ist ja nicht nur mit dem Kelch verbunden, sondern sie steht ja auch auf dem Kelch. Unten auf dem Rand steht die Inschrift Tassilo Dux Fortis, Tassilo starker Herzog, aber dann kommt schon Liutpirk Virga Regalis, Liutpirk aus königlichem Stamm.
Der Messkelch aus der königlich-tassilonischen Hofschule ist ein starker künstlerischer Ausdruck agilolfingischer Eigenständigkeit gegenüber dem Frankenreich. Für den Karolinger König Karl aber ist er wohl nur eine weitere politische Provokation seines bayerischen Cousins. Denn dieser Vetter Tassilo, der wird immer selbstbewusster. Karl der Große aber duldet keine Konkurrenz auf seinem Weg zum mächtigsten Mann Europas. Als alle anderen Widersacher bereits beseitigt sind, da kommt der Bayer an die Reihe.
Weil ein Mord an dem blutsverwandten Vetter Tassilo nicht in Frage kommt, lässt Karl den Bayernherzog juristisch beseitigen. In einem Schauprozess in Ingelheim am Rhein wird Tassilo III. Im Jahr 788 zu lebenslanger Klosterhaft verurteilt. Zu Unrecht beschuldigt man ihn eines Treuebruchs, den er angeblich 25 Jahre zuvor begangen haben soll. Die Forschung ist sich heute einig. Der Prozess von Ingelheim war eine Farce.
12 Jahre später lässt sich Karl der Große vom Papst in Rom zum Kaiser krönen. Es ist ein Neuanfang mit tiefen Wurzeln, denn mit dieser Krönung am Weihnachtstag des Jahres 800 nach Christus wird die römische Herrschaft auf die Franken übertragen. Und dieses neue römische Kaisertum wird lange nachwirken. Entscheidend, sagt Christoph Paulus, wird für die kommenden Jahrhunderte werden,
dass sich die Könige und Kaiser ja immer noch in dieser römischen Traditionsfolge sehen. Sie sind eben Reges Romanorum, Könige der Römer.
Die Zeit der königsgleich herrschenden Agilolfinger aber ist seit 788 vorbei. Bayern ist dem Reich Karls des Großen eingegliedert. Statt eines Herzogs wird nun ein Präfekt eingesetzt. Aber immerhin bleibt die Einheit des Landes unangetastet. Und so wird es gar nicht lange dauern, bis wieder bayerische Herzöge auftauchen, die auf Eigenständigkeit pochen.